Ja, ich möchte euch ganz herzlich grüßen. Ein Teil kennt mich noch. Schön, dass wir uns heute begegnen. Aber nur deshalb, weil der Markus in Urlaub gefahren ist. Und der Hermann mir angerufen hat, Hans, würdest du das machen? Und der Hermann ist ja auch so ein lieber Kerl, dem kann man schier nicht absagen. Jetzt bin ich hier, aber ein Laie, ich habe schon festgestellt, hier sind meistens so gebildete Theologen, aber jetzt wollen wir einfach hören, was mir Gott gesagt hat, und das möchte ich weitergeben. Ich habe den Text, Hebräer 4. Kurz ein paar Gedanken zur Hinführung. Der Kirchenlehrer Origenes soll gesagt haben, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, das weiß allein Gott. Es wird vermutet, dass Barnabas, der Freund und Mitarbeiter des Paulus, ein Judenchrist aus Zypern, den Brief geschrieben hat, so etwa 60, 65 nach Christus. Empfänger könnte die judenchristliche Gemeinde auf Zypern gewesen sein. Und es geht dem Verfasser darum, den Briefempfängern die Herrlichkeit und Größe Gottes vor Augen zu führen. Es geht ihm auch darum, dass die Briefempfänger im Glaubenskampf, wir haben es vorhin gehört, bestehen. Manche sind nämlich müde geworden. Teils mussten sie Verfolgungen erleiden. Und jetzt nur die wenigen Verse. Hebräer 4, 14 bis 16. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Und darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Angenommen, jemand von uns bewirbt sich auf eine Stelle. Manche haben sicher damit Erfahrungen. Was wird vom Bewerber verlangt? Oft Referenzen. Und wenn der Bewerber nun verlässliche und vielleicht auch bekannte Personen nennt, die ihn empfehlen, die seine berufliche Leistungsfähigkeit bestätigen, die ihn für qualifiziert halten, dann sind die Chancen groß, die Stelle zu bekommen. Und deshalb kennen wir ja auch die geflügelten Worte, man muss halt Beziehungen haben. Das kann wirklich öfters nützlich und wichtig sein. Ich möchte aber jetzt den Bogen zu einer ganz anderen Beziehung schlagen. Nämlich, dass jeder Mensch eigentlich eine Beziehung zu Gott haben sollte. Dass er mit ihm in Verbindung sein sollte. Und das ist wirklich Gnade, wenn ein Mensch das erkannt hat, ich brauche Jesus in meinem Leben. Wir haben ja oft Beziehungen zum Prediger, zum Pastor, zum Jugendreferenten und so weiter. Und das ist auch gut und wünschenswert. Aber auch wenn das alles gläubige Personen sein mögen, so sagt das nicht viel aus, wenn wir da mit diesen Personen befreundet sind. Es sagt nicht unbedingt aus, dass wir dann eine gute Gottesbeziehung haben. Kein Mann ist mit Gott in Ordnung, wenn er eine fromme und gläubige Frau hat. Ebenso ist es mit den Kindern. Wir möchten ja, dass unsere Kinder den Weg mit Jesus gehen. Aber das geht nicht automatisch. Das Letzte muss der Geist Gottes tun. Und in der Beziehung zu Jesus können wir uns auch nicht auf irgendwelche Personen berufen. Wenn es um die Beziehung zu Gott geht, dann gibt es nur eine hundertprozentige Empfehlungskraft. Und das ist Jesus Christus, unser Herr. Ohne ihn bekommen wir keine lebendige Beziehung zu Gott. Martin Luther hat darum ja auch gerungen, eine Beziehung zu Gott zu bekommen. Und er hat es lange nicht geschafft. Er hat sich kasteit, er hat sich bemüht. Aber die Beziehung fehlt ihm. Und eines Tages ging es ihm auf, ich kann ja nur durch den Glauben an Jesus zu Christus kommen. Das, was ich weiß und lese, das ist ja für mich geschehen. Plötzlich hat er erkannt, das ist es, was ich brauche. Ich darf es nur nehmen. Und jetzt möchte ich den Text in drei Punkte aufteilen. Der erste ist ein längerer, die zwei anderen kürzer. In der Bibel heißt es, weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Der Verfasser bleibt beim Bild vom Hohepriester stehen. Das verstand damals jeder Jude. Wir haben da heute eher Schwierigkeiten. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen. Bibelleser lesen ja immer wieder von Hohepriestern. Und wir kennen ja zum Beispiel auch aus der Leidensgeschichte Hannas und Kaiphas, das waren auch Hohepriester. Wenn wir kurz auf den Sündenfall zurückkommen, als der Mensch gesündigt hat, hat Gott ihn aus seiner Nähe vertrieben und den Eingang des Gartens durch Cherubim hüten lassen. Diese Trennung des lebendigen Gottes, die ist angedeutet durch den Vorhang im Tempel. Und der Vorhang, der schloss die direkte Verbindung zu Gott aus. Nur am großen Versöhnungstag am Yom Kippur durfte der Hohepriester ins Allerheiligste gehen. Und dort konnte er Opfer darbringen für sich und für das Volk. Er konnte dort für die Sünde eintreten, der Menschen, als Fürsprecher mit seinem Gebet und mit dem Opfer. In Matthäus 27 lesen wir ja dann auch, als Jesus starb und verschied, dass der Vorhang im Tempel in zwei Stücke sich aufteilte, von oben an bis unten aus. Nicht von Händen gemacht, Gott hat's getan. Und seit der Vorhang getrennt ist, seit der Zugang ins Heiligtum offen ist, haben wir miteinander Zutritt zum Gnadenthron Gottes. Wir brauchen keinen Hohepriester mehr. Wir dürfen hineingehen, wir dürfen zu Jesus kommen durch das Blut Jesu Christi. Paulus sagt, durch welchen wir im Glauben den Zugang haben zu dieser Gnade, nämlich den Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Eine priesterliche Vermittlung ist nicht mehr nötig. Jeder Gläubige hat jetzt Zugang zu dem Gnadenthron Gottes. Weil wir denn einen solchen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, schreibt der Verfasser. Aber eigentlich war Jesus gar kein hoher Priester im alttestamentlichen Sinn. Er ist auch nie in das Allerheiligste im Tempel gegangen. Und doch sagt unser Text, er ist ein Hohepriester. Und damit werden wir an das Bild erinnert, so wie der Hohepriester ins Allerheiligste gehen konnte, so hat Jesus mit seiner Himmelfahrt die Himmel durchschritten, um mit dem vollbrachten Opfer in die Gegenwart Gottes zu treten. Man könnte ja auch sagen, Jesus hat sich selbst als Opfer dargegeben für unsere Schuld. Er sitzt im Bild gesprochen als Hohepriester in die Kluft zwischen dem heiligen Gott und uns. Für Jesus gibt es nun keine Schranke, keine Wandtafel. Als der Heilige und Reine tritt er in die Gegenwart Gottes und vertritt uns. Und das dürfen wir nun in Anspruch nehmen. Das müssen wir in Anspruch nehmen, wenn wir Jesus Christus nachfolgen wollen. Und deshalb braucht es eine Beziehung zu Jesus. Deshalb braucht der Mensch Jesus. Und das geschieht, wenn wir ihn einladen, in unser Leben zu kommen. Wenn wir ihn bitten, unser Herr zu sein. Wenn wir ihn bitten, uns anzunehmen und uns helfen, in der Nachfolge zu sein. Und wer eine Beziehung zu Jesus hat, der hat eigentlich auch Verpflichtungen. Nämlich, für und mit Jesus zu leben. Jesus zu bekennen. Und andere zu Jesus einzuladen. Der Verfasser schreibt, eigentlich eine Aufforderung, eine Ermutigung. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Ich habe es vorhin schon gesagt, dass manche der Briefempfänger Verfolgung erlitten haben. Und das ist ja keine einfache Sache, das lesen wir ja und sehen es ja auch zur Zeit, wie es aussieht, auch in Afghanistan oder sonstigen islamischen Ländern, wo wir überhaupt keine Ahnung davon haben, was das bedeutet. Wir können zur Zeit noch sage ich, unseren Glauben frei erleben. Aber das Christsein kann auch bei uns, wenigstens bei Einzelnen unter uns, gar nicht so leicht sein oder schwer werden, in der Familie, vielleicht bei der Arbeit, in dem Ort, in dem wir wohnen. Das müssen wir einfach auch zur Kenntnis nehmen und sehen. Und wie schwer bringen wir den Mund auf, uns erkenntlich zu zeigen als Menschen, die mit Jesus leben. Und jetzt sagt der Verfasser, uns heute Morgen, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Das muss sich jetzt jedes von uns sagen lassen. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Das heißt doch, gebt in eurem Glaubenslauf nicht auf. Bindet euch täglich an den Herrn Jesus, nehmt ihn mit in den Alltag. Werdet nicht müde. Gebt euch nicht der Trägheit hin. Und man hat ja den Eindruck, dass gerade jetzt in der Corona-Zeit viele müde werden. Die Gefahr lauert an allen Ecken und Enden. Und in nicht wenigen Gemeinden hat die Teilnehmerzahl der Gottesdienste nachgelassen. Und das heißt, festhalten. Festhalten, das ist ja der Ruf in Gefahr. An Jesus festhalten, wenn wir dran sind, sachte abzudriften. Haltet euch an Jesus fest, das ist das Anliegen des Barnabas. Im irdischen Leben ist es ja oft gut, sich festzuhalten, irgendwo. Auf schlüpfrigem Gelände zum Beispiel. Oder wir Älteren oder Alten sollten uns am Geländer halten, wenn wir die Treppe runtergehen. Vor Jahren waren wir mal in Südtirol im Stadtbus unterwegs. Der ist gefahren wie ein Henker. Und da, wenn man einen Stehplatz hat, das ist unbedingt notwendig. Wenn du den nicht hast, dann schlägst du dich wahrscheinlich um. Festhalten. Und das ist jetzt auch der Warnruf heute Morgen aus diesem Text. Wohl wissend, dass die Gemeinde Jesu immer wieder durch Gefahren geht, durch Ablenkungen. Und statt festhalten, könnte man auch sagen, an Jesus dranbleiben, ihn nicht loslassen, sich nicht von Nebensächlichkeiten schleichend von Jesus wegziehen lassen. Viele der Briefempfänger waren träge geworden. Das Evangelium hatte wohl seinen Glanz für sie verloren. Und es ist auch eine Gefahr, wenn man lange in einer Gemeinde ist, dass es einfach Routine wird. Wir wissen, Gewöhnung stumpft ab. Und man kann auch manche Argumente heute hören, die das meinen, was sie jetzt tun, sei gut, auch wenn sie nicht mehr in die Gemeinde gehen. Wozu soll ich denn den Gottesdienst gehen? Der Fernsehgottesdienst ist doch genauso gut. Und die Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern, oh, das sind sowieso auch teilweise schwierige, kann ich eigentlich darauf verzichten. Und Mitschaffen in der Gemeinde, in einem Kreis, das ist mir zu viel. Und das könnte ich jetzt erweitern. Und ich behaupte, das sind alles so Symptome, dass wir uns von Jesus so langsam wegziehen lassen und es gar nicht merken. Plötzlich kommt das Glaubensschiff ins Schlingern. Manchmal anfänglich ganz unbemerkt. Aber das geht langsam so weiter. Und jetzt da hinein kommt der Ruf auch an uns heute Morgen. Festhalten. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Hören wir diesen Ruf? Ich, ihr? Wir können ja nicht sehen, wie es bei dem einen und anderen innerlich ist. Aber wenn ich mich zurückerinnere, wie viele Leute ich kenne, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten in der Gemeinde waren und die abgehängt haben. Benjamin Schmolk lebt schon lange nicht mehr, hat in einem Lied gedichtet, als Gebet, das können wir auch zu eigen machen. Sei mein Anker, der nicht bricht. Sei mein Stern und helles Licht, dass ich nie von dir mich scheide und am Glauben Schiffbruch leide. dass ich nie von dir mich scheide und am Glauben Schiffbruch leide. Ein ganz wichtiges Thema. Lasst uns festhalten am Bekenntnis. Festhalten über Jahre, vielleicht auch über Jahrzehnte. Ich liebe alte Lieder. Michael Hahn. Ich stehe täglich in Gefahr, das Kleinod zu verlieren. Der Feind versucht mich immer da und will mich dir entführen. Und er betet, Herr Jesu, nimm dich meiner an. Erhalt mich auf der Lebensbahn. Nur du wollst mich regieren. Und dann ist mir was in die Hände gefallen, das möchte ich auch vorlesen. Die Überschrift, bleib nicht stehen. Bleib nicht stehen als Christ. Dort heißt es, es ist eine göttliche Gnade, gut zu beginnen, also mit Jesus zu beginnen. Es ist eine göttliche Gnade, gut zu beginnen. Und weiter sagt er, es ist eine größere Gnade, auf dem guten Weg zu bleiben. Aber die Gnade der Gnaden ist es, also das Größte, sich nicht zu beugen und ob auch zerbrochen und erschöpft, vorwärts gehen bis zu dem Ziel, das Gott uns gesetzt hat. Axel Kühner schreibt im Artikel, die ewigen Werte, der Glaube an Jesus, die Liebe zu anderen, die Hoffnung auf die Zukunft Gottes, das Vertrauen in Jesu Macht bringen einen großen Segen, wenn man sie festhält, sagt er. Wir sollten uns wirklich an all die unvergänglichen Werte, das kommt mir gerade klar. Wir sollten uns wirklich an all die unvergänglichen Werte klammern, die Gott uns anvertraut. So werden wir reich in Gott und können auch andere damit reich machen. Und dann sagt er, Erlöste lassen los, was nicht ewig hält. Und Glaubende halten fest, was ewig bleibt. Immer wieder ist hier in diesen Zitaten die Rede vom Festhalten, vom Bleiben. Erlöste lassen los, was nicht ewig hält. Und Glaubende halten fest, was ewig bleibt. Bei der Vorbereitung musste ich denken, vielleicht hat es auch seinen Grund, dass ich heute über diesen Text spreche oder sprechen muss. Vielleicht braucht das eine oder andere, ich eingeschlossen, diesen Anstoß aus dem Text. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Und deshalb aus einem ganz alten Lied der Refrain, Gott mit uns sei unsere Losung. Vorwärts, Gloria! Seht, uns wird die Lebenskrone, Mut, Halleluja. Das war das Thema, lasst uns festhalten am Bekenntnis. Noch zwei kleinere Punkte. Denn wir haben einen einzigen Hohepriester, der mitleiden kann mit unseren Schwachheiten und Versuchungen. Eigentlich unbegreiflich. Jesus wurde ganz Mensch wie wir, sagt die Bibel. Und sie sagt auch, dass er versuchlich wurde wie wir alle. Aber, sie sagt auch die Bibel, er ist der Versuchung nie erlegen. Und der Text sagt, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist wie wir, doch ohne Sünde. Jesus hat nicht in die Sünde eingewilligt. Und jetzt schauen wir auf uns. Wie ist es mit der Versuchung? Der Widersacher versucht ja bei uns Eingang zu finden, auch über unsere Gedanken. Als Mann sehe ich eine schöne Frau. Was denke ich dabei? Können wir der Versuchung zum Stolz widerstehen? Der Versuchung zum Neid? Der Versuchung, immer der Größte und Beste zu sein? Wenn bei der Klassenarbeit ein Schüler merkt, da liegt das Heft von seinem Nachbar ganz geschickt, da kann ich abschreiben. Was wird er machen? Kann er der Versuchung widerstehen, wird er das? Und dann wir Erwachsenen, wir Älteren. Auf welche Weise sind wir gefährdet? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, auf unehrliche Weise zu etwas mehr Geld zu kommen. Es gäbe auch nach der Steuererklärung Fragen, die wir abgeben müssen. Oder wenn wir Zuschüsse beantragen, man kann ja ein bisschen nachhelfen. Der Versuchung widerstehen, könnte man unwahrscheinlich viel anführen. Und ihr alle würdet zugeben, jawohl, das ist ein Thema in meinem Leben. Wenn ein entsprechender Gedanke kommt, dann kann es auch sein, dass unser Geist Gottes hilft und uns sagen will, dass das nicht gut ist. Und dann dürfen wir das an Jesus sofort spontan sagen, ich möchte es nicht. Dass Jesus auch alle Versuchungen kennt, das ist unfassbar. Versucht worden, wie wir, doch ohne Sünde. Und wir haben einen Herrn, der uns beistehen möchte in den Versuchungen. Ich sage nicht, dass wir immer gewinnen, das sage ich nicht. Aber er vergibt uns. Und er möchte aber auch, dass wir in diesem Kampf fortfahren. In dem Kampf des Glaubens. Das Letzte. Lass uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Im Konfirmandenunterricht lernt man heute ja nicht mehr viel. Aber wir haben noch gelernt, Buße tun heißt, umkehren in die offenen Liebesarme Gottes. Dazu gehört, dass wir die Sünden herzlich erkennen vor Gott und in gewissen Fällen auch vor Menschen bekennen, bereuen, hassen und lassen und im Glauben an Jesus Christus in einem neuen Leben wandeln. Umkehren in die offenen Arme Gottes. Das ist das auch, was unser Text meint. Und die Bibel informiert, dass Freude ist vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Auch über einen, der der Versuchung erlegen ist. Wir kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der kehrt um und sein Vater, was macht er? Ein Fest. Weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Das heißt doch, Jesus freut sich, auch wenn wir Mist gemacht haben. Und das machen wir auch als Gläubige immer wieder. Wir dürfen so kommen, schwach und hilflos als Sünder. Und er nimmt uns an, jeden Tag neu. Und dann macht der Vater ein Fest. Jesus gewährt uns Gnade und Barmherzigkeit. Lasst uns festhalten am Bekenntnis. Joel sagt, es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Wir dürfen hinzutreten. Wir dürfen kommen. Wir dürfen Gott in den Ohren liegen. Und wir dürfen unseren Herrn bedrängen. Und unser Herr möchte, dass wir kommen. Er wünscht es. Der Satan hat im Letzten kein Anrecht mehr an uns. Und in einem Choral wird gesungen, wenn der Kläger mich verklagt, Christus hat mich schon vertreten. Wenn er mich zu sichten wagt, Christus hat für mich gebeten, dass mein Bürge für mich spricht. Das ist meine Zuversicht. Lassen wir es uns nochmal sagen zum Schluss. Darum lasst uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, wenn wir sie nötig haben. Weil Jesus für dich und mich eintritt, müssen wir nicht vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Wir dürfen vor dem Gnadenthron stehen. Und wir sind eingeladen, auch heute Morgen vor diesen Herrn zu treten. Die Hilfe abzuholen, die wir im Glaubenskampf brauchen. Die Hilfe in den vielen Versuchungen. Aber auch die Hilfe, dass wir festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Dass wir festhalten und uns nicht beirren lassen an dem, was Gottes Wort ganz klar sagt und was unserer Zeit weitgehend verwischt wird und bagatellisiert wird. Wir geben zu, dass wir alle Hilfe nötig brauchen. Wir brauchen Jesus so nötig. Eine Beziehung zu Jesus müssen wir haben. Es liegt an jedem Einzelnen, ob wir es wollen. Letzten Endes entscheidet diese Beziehung darüber, wo wir die Ewigkeit zubringen werden. Weiß ich, manche von euch kennen vielleicht den Jörg Hartlieb. Habt ihr ja gelesen, vielleicht in der Zeitung, dass er ganz schnell gestorben ist. Ein junger Mann, was heißt, mit 54. Der kam zu uns in den Hauskreis. Neulich waren wir nach langem Mal als Hauskreis vor den Ferien in der Berghütte in Thieringen zum Essen. Es war Mittwoch. Am Freitag derselben Woche erfahre ich, Jörg ist gestorben. Es hat er einen Herzinfarkt bekommen mit plötzlichem Stillstand. Wir brauchen Jesus im Leben. Wir brauchen Jesus aber auch erst recht im Sterben. Und deshalb die Aufforderung, die Ermutigung, die Hilfestellung. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Lasst uns festhalten am Wort Gottes. Lasst uns festhalten an Jesus. Und lasst euch nicht verunsichern durch den Zeitgeist. Und deshalb ist auch Gemeinde notwendig, dass wir uns gegenseitig stützen. Mag sie Fehler haben, so viel sie will. Ich schließe mit ein paar Worten aus einem Choral wieder. Suche Jesum und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Amen.